Ganz einfach, wenn ich merke, dass irgendwelche Menschen mich nicht leiden können, dann beschäftige ich mich nicht lange damit, warum sie mich nicht leiden können. Wenn ich merke, dass Menschen mich leiden können, dann beschäftige ich mich und sage, ach Mensch, das ist aber schön. Und dann vertiefe ich das.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Ich sag's immer wieder im Intro und ihr wisst es ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man niemals aufhört zu lernen. Und auch meine Gäste beweisen ja immer wieder, dass sie im Grunde lebenslange Studenten, Studentinnen sind. Und deswegen passt der heutige Supporter wahnsinnig gut. Es ist die FOM-Hochschule, die Hochschule für Berufstätige. Mit über 50.000 Studierenden ist es die größte private Hochschule Deutschlands. Dazu gehören 29 Hochschulzentren überall in Deutschland mit über 40 Studiengängen in 7 verschiedenen Hochschulbereichen. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ich muss zugeben, dass ich die FOM gar nicht kannte und jetzt durch die Zusammenarbeit näher kennengelernt habe und vor allen Dingen auch immer mal wieder Studenten, Studentinnen getroffen habe, die sehr, sehr, sehr von der praxisnahen Ausrichtung geschwärmt haben, was ich sehr, sehr toll fand. Und sie haben mir aber auch erzählt, dass es gar kein Problem ist, Beruf und Studium zu vereinen. Und auch, ich glaube, als Arbeitgeber freut man sich, wenn die Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich weiterbildet. Also traut euch auf jeden Fall, schaut euch mal an, was die FOM euch zu bieten hat. Ich finde sehr, sehr viel unter fom-machen.de bekommt ihr alle Infos unter fom-machen.de. Nicht nur das Angebot der Hochschule finde ich gut, sondern auch das Motto. Das ist nämlich, machen ist krasser als wollen. Vielen herzlichen Dank an die FOM und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Frank Elzner. Frank Elzner ist 1942 als Tim Elzner in Linz geboren und ist hauptberuflich eine, würde ich sagen, TV-Legende. Frank Elzner war oder ist Kinderhörspielstar, Radiomoderator, DJ, Programmdirektor, TV-Moderator, Buchautor, Vater, Ehemann, Erfinder und jetzt mit 77 Jahren auch noch YouTube-Star. Ich kenne Frank Elzner, seitdem ich Fernsehen schauen darf, glaube ich. Er hat Wetten, dass erfunden und moderiert, das wissen die meisten. Ich habe ihn aber auch bei Jeopardy, Verstehen Sie Spaß oder Nase vorn gesehen. Und durch sein neues, wirklich großartiges Interviewformat Wetten, das war's, wiederentdeckt, angefragt. Und dann war er auch schon da, ganz, ganz unkompliziert. Zur Einstimmung in das Gespräch spielen wir eine Runde Rhythmus. Das ist ein Spiel, was bei den Elzners zur Auflockerung der Gäste gespielt wird. Mit Jimi Hendrix hat er es allerdings nicht gespielt. Was er sonst so gespielt hat und mit wem, das erzählt er im Interview. Herr Elzner erzählt viele, viele Geschichten, viele Anekdoten, aber er erklärt auch, was ihn als wagemutigen Probierer so antreibt. Wir sprechen natürlich über den großen Erfolg von Wetten, dass, aber auch über falsche Entscheidungen. Herr Elzner erklärt, wie ihn Fragen und Einschränkungen erfinderisch machen und was seine größte Eigenschaft ist. Wir sprechen über sein Gottesbild, wagen einen kleinen Blick ins Jenseits und darauf, was Frank Elzner machen würde, wenn er heute, so wie ich, 39 Jahre wäre. Ich freue mich wirklich sehr, dass dieses Interview geklappt hat. Das könnt ihr euch vorstellen, es war super, super unkompliziert. Ganz einfach ist er hier mit seinem Sohn reingekommen, hat ganz viele Fragen gestellt, war wahnsinnig neugierig, was mich sehr beruhigt hat, dass also diese Neugierde selbst mit 77 Jahren nicht aufhört. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir gerne überall, wo man so schreiben kann. Aber jetzt ist einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Frank Elzner. Wollen Sie noch mal was reinsprechen?
Hier bin ich. Hier sind die 4 fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg. Die Mittelwelle 208 Meter, 1439 Kilohertz. Die Kurzwelle im 49 Meter Band, 6090 Kilohertz. UKW-Kanal 33, 6 und manchmal 18.
Wow. Auswendig.
Das werde ich höchstwahrscheinlich nie in meinem Leben vergessen. Ja.
Welche Telefonnummer kennen Sie auswendig?
100.
100 wirklich auswendig? Ja.
Unser Milchgeschäft in Baden-Baden 1952 hatte die Nummer 4466. Das fand ich so eine tolle Nummer, dass ich die nie vergessen habe.
4466. Mhm. Ich habe gehört, dass Sie, wenn Sie ein Gespräch auflockern wollen, eine Runde Rhythmus spielen. Und könnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen, was das, was eine Runde Rhythmus ist. Und ich würde gerne mit Ihnen anfangen, eine Runde Rhythmus zu spielen, wenn das überhaupt in einem Zweiergespräch möglich ist.
Also in einem Zweiergespräch ist es nicht möglich, sondern da ist es einfach albern. Aber wenn Sie Ihren Mitarbeitern 5 Minuten freigeben und die alle dazukommen, dann können wir gerne Rhythmus spielen, da lachen sich tot.
Ja, wirklich?
Ja, gerne.
Wollen wir die dazuhören?
Ja, holen Sie sie her. Ja. Also wir brauchen mindestens 5.
Ja, bei uns auch, also quasi nur. Nein.
Wir sollen uns so um den Tisch ja. aufreihen.
Also ja. am besten um den Tisch stellen. Ah, ja. Wenn ich jetzt sitzen bleibe, dann mache ich das nur, damit ich die Übersicht hier bewahre. Ich habe ja nur ein Auge. Das heißt, wenn ich in dieser Richtung gucke, dann sehe ich nicht, was da passiert. Und wenn ich dahin gucke, dann merke ich nicht, was da passiert. Das ist gut. Wir machen alle folgende Bewegung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist der Grundrhythmus, mit dem wir jetzt gleich spielen werden. Und im Moment denkt jeder, was soll der Scheiß? Aber das Wichtige kommt jetzt in der Erklärung. Wenn man schnippt, muss man immer etwas sagen. Man sagt nichts, wenn man hier unten ist. Sondern man schnippt und sagt zuerst immer seinen Namen und dann den Namen eines anderen. Ich mache das mit meinem Sohn vor. Rhythmus 1.
1, Rhythmus.
Rhythmus 1.
1, Rhythmus.
Rhythmus 3.
3, Rhythmus.
Gut, Rhythmus 4.
4.
Gut, also ihr habt es kapiert. Ja. Jetzt spielen wir das einmal schnell durch, weil jeder denkt, das ist so einfach. Es ist wirklich ein schweres Spiel und es macht Spaß. Rhythmus 5.
5, 7.
7,
9.
Okay,
ich dachte, das war der zweite.
7, 9 ist... Raus! Die neuen gibt es nicht mehr.
Ich will es jetzt nicht ewig spielen. Aber es macht wirklich Spaß, wenn man das spielt. Man sollte ein bisschen was getrunken haben.
Wir haben genug im Büro.
Ich würde sagen, die Runde ist aufgelockert. Dann machen wir weiter, ne? Jetzt sind wir aber locker. Wann mussten Sie das zuletzt spielen?
Ach, das spielen wir immer öfter mal zu Hause auch. So, wenn wir Besuch haben, wenn die Kinder Besuch haben und wenn es langweilig wird, dann packt der Alte so ein Spiel aus.
Und was war die berühmteste Person, mit der Sie das gespielt haben?
Ich habe meine Gäste nie nach Berühmtheit eingeteilt, aber da fast alle Berühmten mal irgendwann bei mir waren, haben sie mit Sicherheit mit mir alle mal Rhythmus gespielt. Einer, mit dem ich die meisten immer überrasche, weil die sagen, was, den hast du gekannt, war Jimi Hendrix. Der hat bei mir zu Hause sogar Gitarre gespielt.
Und Sie haben Rhythmus mit Jimi Hendrix gespielt?
Nein.
Nein, aber Gitarre hat er gespielt.
Aber er hat den Rhythmus vorgegeben.
Das kann ich, das glaube ich auch. Wir sind ja quasi in einem Hotel, also Hotel Matze. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ich war noch nie in Deutschland. Und wir beide lernen uns auf den Bahamas kennen, in einem Hotel. Und dann stehen wir in der Hotellobby und unterhalten uns nett und quatschen ein bisschen. Und dann frage ich irgendwann mal, was haben Sie eigentlich beruflich so gemacht? Was würden Sie mir dann in dem Moment antworten?
Dann würde ich Ihnen die Wahrheit sagen. Mhm. Ich habe als Kinderstar angefangen und mit 10 Jahren das Bambi gespielt. Mhm. Und habe dann im Kinderfunk des Südwestfunks jahrelang mitgemacht. Wir hatten da eine eigene Serie, die hieß Gute Besserung für kleine Patienten und der Club der kleinen Wellenreiter. Mhm. Und mein erstes Geld habe ich mit Werbung verdient. Denn damals gab es ein Kakaogetränk, das hieß Kaba. Und der kleine Tim hat immer gesungen, Kaba, Kaba, hält dich gesund. Das lief 20 Jahre von mir.
Wirklich? Kinderstar sind Sie da nicht ewig geblieben, vermutlich. immer noch an der Hotellobby stehend. Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe eine verhältnismäßig strenge Schulausbildung gehabt. Ich war im erzbischöflichen Gymnasialkonvikt St. Bernhard in Rastatt, die Kardinal-Bea-Schule. Und da haben die großen Familien im Südwesten Deutschlands, die viele Kinder hatten, immer einen hingeschickt, so nach dem Motto, vielleicht wird er mal Theologie studieren. Mhm. Und aus meinem Abiturjahrgang, wir waren 17, sind immerhin 5 katholische Priester geworden. Also das war schon ein ganz schöner Erfolg. Da habe ich viele Jahre Disziplin gelernt. Und habe mich aber im letzten Jahr verliebt in die Nichte unseres katholischen Pfarrers, was er gar nicht so gut fand. Die Dame wurde dann folgerichtig die Mutter meines ersten großen Sohnes. Heute bin ich froh, dass ich ihn habe. Aber damals war das in der Schule eine Katastrophe und ich habe sie verlassen.
Die Schule? Und wenn ich Sie wirklich nach Ihrem Beruf frage, welchen Beruf haben Sie gemacht?
Also das, was in mir ist und was von Geburt her auch am meisten in mir ist, ist das Radio. Ich habe 18 Jahre Radio gemacht bei Radio Luxemburg und war einer der Frontkämpfer im Radio überhaupt in Deutschland. Das ist eine Zeit, die ich nie vergessen werde, die mir einen irrsinnigen Spaß gemacht hat. Und alles andere sind eigentlich so Zufälle gewesen, die dazu kamen. Mein Chef bei Radio Luxemburg hieß Camillo Felgen und war gleichzeitig war Moderator für eine Sendung, die hieß Spiel ohne Grenzen. Mhm. Die lief in ganz Europa und war ein sehr großer Erfolg. Es war einer der ersten Massenerfolge überhaupt in Europa. Und der hat mich mal empfohlen, hat gesagt, sag mal, du kannst doch Französisch, kannst du bei unseren französischen Sendungen nicht übersetzen? Dann habe ich ihm gesagt, klar kann ich das. Und unter uns, ich konnte es natürlich nicht. Aber ich habe mir einen luxemburgischen Freund angelacht, der perfekt Französisch sprach, und habe den mitgenommen. Der saß neben mir in der Sprecherkabine. Und immer wenn ich auf dem Weg war, was falsch zu sagen, hat er mir einen Zettel hingeschoben. Und so habe ich mich dann durchgesetzt.
Also sind Sie eigentlich beruflich Radiomoderator?
Ja.
Was glauben Sie, ist Ihre größte Fähigkeit?
Neugierig zu sein.
Und wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie besonders neugierig sind und dass das was Besonderes ist?
Das habe ich sehr schnell gemerkt, weil ich in meinen Programmen, die ich gemacht habe, höchstwahrscheinlich immer den Nerv der Zuhörer getroffen habe. Wir haben damals schon Umfragen gemacht, wer sind die beliebtesten Sprecher. Und nachdem ich da 3 Monate mitgewirkt habe, war ich 18 Jahre lang in der Liste der Beliebtesten immer die Nummer 1.
Und aber Ihre eigene Neugierde, also wann haben Sie die zum ersten Mal gespürt? Also dass Sie merken, okay, ich bin irgendwie anders neugierig als andere oder das ist was Besonderes?
Wenn Sie Kollegen haben, die der Meinung sind, sie sind besser, dann werden sie immer angegriffen werden mit allen möglichen Versuchen, ihre Schwächen zu zeigen.
Wie meinen Sie das?
Das ist ein Wettkampf. Kollegen im Radio haben alle das gleiche Ziel. Ich möchte besonders viele Hörer haben und ich möchte, dass besonders viele von diesen Hörern mich gut finden. Und wenn Sie jetzt 10 Kollegen haben, die der gleichen Meinung sind, dann lässt sich jeder irgendwas einfallen, um auf dieser Strecke zu gewinnen. Und das ist eine spannende Auseinandersetzung. Und ich habe die höchstwahrscheinlich verhältnismäßig oft gewonnen.
Und die haben Sie gewonnen durch Ihre Neugierde? Ich habe das ja auch gleich gemerkt. Sie sind hier reingekommen, haben sofort ganz viele Fragen gestellt.
Ich glaube, dazu gehört noch viel anderes. Dazu gehört Begabung, eine schnelle Auffassungsgabe. Sie müssen verhältnismäßig schnell kapieren, worum es geht. Radio hat den unglaublichen Vorteil, wenn Sie nichts sagen, dann können Sie kein Radio machen. Also die Pausen müssen durchsprochen werden. Und wenn sie mal einen schlechten Tag haben, müssen sie sich irgendwas einfallen lassen. Ich habe meistens Spiele gemacht.
Wie zum Beispiel
wenn
das Rhythmusspiel?
Wenn mir irgendwas nicht eingefallen ist, habe ich irgendwelche Spiele gemacht. Rätselspiele, Fragen gestellt. Ich hatte eine Sendung, die hieß Der fröhliche Wecker. Die habe ich 3 Jahre gemacht, jeden Morgen von 6 bis 8. Und ich bin nun wirklich kein Frühaufsteher. Und bin dann eben um 5 aufgestanden und kurz vor 6 im Sender gelandet. Und da, ich bin eher ein Nachttyp als ein Morgentyp, also ich bin ein echter Morgenmuffel. Und dann habe ich mal die grünen Karten erfunden. Ich habe meinen Hörern gesagt, wer mir eine grüne Karte schickt, auf der ein guter Spruch steht, den wecke ich und rufe ihn noch persönlich an. Mhm. Und ich habe tausende von Karten gekriegt und von Botschaften. Ich musste mich auf die Sendung überhaupt nicht mehr vorbereiten, ich musste nur Karten vorlesen. Und das habe ich dann erweitert in rote Karten. Wer Geburtstag hatte, musste eine rote Karte schicken. Der hat von mir ein Geschenk bekommen, wenn er was Gutes geschrieben hat. Und so sind eigentlich für mich von Anfang an die Hörer immer die Zulieferer gewesen. Mhm. Und als ich mal Wetten, dass erfunden habe, habe ich das ausgedehnt auf die Zuschauer. Ich habe nicht eine einzige Wette erfunden, aber die Zuschauer haben sie erfunden. Und dieses Potenzial, dieses Fantasiepotenzial anzuzapfen, das schreibe ich auf meine Weste. Ich glaube, da war ich der Erste, der das professionell gemacht hat.
Also das heißt, Sie haben Ihre Fantasie im Grunde genutzt, um andere Ihre Fantasie anzuzapfen.
Ja, ich habe eine ganz einfache Rechnung gemacht. Alleine bist du schwach und wenn du viele Sympathisanten hast, bist du stark. Mhm. Und alles andere war eine automatische Folgerung. War fast logisch.
Ich habe das Interview gesehen mit Jan Böhmermann und fand das ein wahnsinnig tolles Gespräch. Und wir haben gerade schon kurz gesprochen, dass Sie haben gestern mit, darf man schon sagen, Herbert Grönemeyer gesprochen. Und was mir aufgefallen ist in dem Gespräch, dass das, also ich habe schon viele Interviews mit Herrn Böhmermann gesehen, Jan Böhmermann, aber ich habe ihn noch nie eigentlich so offen gesehen. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss unbedingt Frank Elzen interviewen, der muss mir mal erklären, wie er das schafft, dass so ein ja relativ verschlossener, also schon offener Jan Böhmermann, aber doch zeigt er immer, macht eine Tür auf oder wieder zu, aber er war sehr, sehr gelöst. Wie machen Sie das? Sie müssen mir ein paar Tricks verraten.
Ich glaube, da gibt es keine Tricks. Nein? Ich habe mit Herrn Böhmermann eine Sendung gemacht. Mhm. Da hat er von mir verlangt, dass ich mich in einen Sarg lege und sozusagen das Ende des Frank Elstner mitspiele. Jetzt haben Sie 2 Möglichkeiten. Sie können sagen, das ist ja eine Ungeheuerlichkeit, was der hier von mir will. Oder Sie können sagen, Mensch, das ist lustig, das habe ich bisher noch nicht gemacht, kann ich gleich mal ausprobieren, wie liegt sich's denn im Sarg? Mhm. Und er hat gemerkt, ich habe Humor. Und wenn Sie auf der gleichen Ebene merken, dass Sie über gleiche Dinge lachen, dass Sie eine gleiche Herangehensweise haben, dann fühlen Sie sich wie ein Kollege. Und da ist dazwischen auch nicht mehr das hohe Alter. Das ist, ich glaube, dass sich heute 19-Jährige mit 50-Jährigen durchaus gut unterhalten können, wenn sie über das richtige Thema sprechen. Und ich glaube, wir haben ein gutes Thema gefunden und ich finde, die Art, wie Böhmermann spricht, die bewundere ich. Der hat einen Wortschatz, den habe ich nie gehabt. Der hat höchstwahrscheinlich 10-mal so viele Bücher gelesen wie ich. Und dann hänge ich an seinen Lippen und das Gegenüber merkt, ob man einem zuhört, ob man etwas ernst meint. Und vielleicht hat er sich darüber gefreut, dass ich ihn so ernst nehme.
Und wie bereiten Sie sich auf so ein Interview vor? Also kann man auch allgemein machen? Ich fand das auch mit Giovanni Di Lorenzo super.
Ja, es gibt verschiedene Arten, sich auf Interviews vorzubereiten. Die meisten meiner Kollegen schreiben sich 100 Fragen auf und arbeiten die dann ab. Mhm. Nach einer halben Stunde sagen sie, oh Gott, Nummer 73 habe ich vergessen, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Das mache ich überhaupt nicht. Ich habe eine gewisse Grundeinstellung zu einer Person. Ich weiß, wie alt sie ist. Ich weiß, was sie beruflich macht. Ich weiß, ob er Kinder hat. Ich weiß, ob er im Gefängnis saß. Aber ich suche mir nicht einzelne Fragen heraus, mit denen ich jemanden bombardiere, sondern ich höre zu und stelle meine Fragen aufgrund dessen, was er sagt.
Das heißt, Sie sind gar nicht in dem Moment, also Sie haben die Vorbereitung, ist, Sie wissen, wer da vor Ihnen sitzt, Sie kennen so den Rahmen, aber Sie haben noch nicht den, also ich habe jetzt hier drei Zettel vor mir liegen, da stehen viele Fragen drauf, deswegen, ich habe mich auch gewundert, vor Ihnen lagen gar keine Fragen. Da habe ich gedacht, hat er sich die alle gemerkt? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich habe ein ganz gutes Kurzzeitgedächtnis. Ich habe mal eine Serie gemacht mit Nobelpreisträgern, habe 138 Filme gedreht über Nobelpreisträger.
Die stillen Stars war das, ne?
Und mein Dr. Walter, der sich um mich gekümmert hat und mich sozusagen gebrieft hat für jedes Gespräch, der ist an mir verzweifelt, weil ich am nächsten Tag manchmal nicht mehr wusste, wofür hat er den Nobelpreis bekommen. Aber ich kann ganz schnell aufsaugen. Also ich kann, wenn ich mich jetzt mit Ihnen beschäftigen würde und mich eine Stunde mit Ihrem Leben beschäftige, dann habe ich so viel in meinem Kopf, dass das ein, zwei Tage hält. Aber Sie dürfen nicht böse sein, wenn ich Sie in einem Jahr am Flughafen treffe und nicht grüße. Da bin ich nicht arrogant, sondern ich habe Sie nicht erkannt.
Wenn die Person vor Ihnen sitzt, hat ja dann auch nochmal was damit zu tun, ne? Also das eine ist ja so ein, also es schafft, geht ja auch um die Atmosphäre, die Sie kreieren. Also, ne, wie machen Sie das? Verstehen Sie, was ich meine?
Also, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich sitze nicht irgendwo da und sage mir, jetzt muss ich eine Atmosphäre kreieren. Mhm. Ich glaube, ich bin, wie ich bin. Ich mache keinen großen Unterschied zwischen dem professionellen Elstner und dem privaten Elstner. Ich glaube, da gibt es bei mir auch keinen Unterschied. Fragen Sie meine Kinder, fragen Sie meine Frau.
Ja. Nee, das geht ja auch eher, also ich glaube nicht, dass es darum geht, jemand was vorzuspielen oder so, sondern eher darum, was ist, was braucht ein Gegenüber? Sie haben so viele Leute interviewt, damit diese Person sich sicher fühlt, auch mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Also so, Sie haben ja erst auch schon gesagt, mit Fragen bombardiert werden oder es gibt ja auch eine Angst, von Prominenten auf ein Glatteis geführt zu werden.
Also ich weiß genau, was Sie meinen. Und das mit der Angst, von Prominenten aufs Glatteis geführt zu werden, das ist natürlich völlig richtig. Es gibt Kollegen von mir, wenn die in ein Interview gehen, dann gehen sie sozusagen wie ein Boxkämpfer in den Ring und wollen gewinnen. Ich will nicht in einem Interview gewinnen, sondern ich möchte meinen Gesprächspartner so weit kriegen, dass er mir was schenkt. Dass er, weil ich aufmerksam bin, weil ich ihm zuhöre, mir vielleicht etwas sagt, was er noch nie gesagt hat. Und Sie müssen sich auf einen Interviewpartner auch verlassen können. Die Menschen haben sich im Lauf der vergangenen Jahre daran gewöhnt, dass ich nicht zu denen gehöre, die jemanden reinlegen. Ich habe meine Gäste in meinen Sendungen immer in den Mittelpunkt gestellt und nicht mich. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Unterschied. Also ich bin eher eine Art Geburtshelfer als eine Art Feierlaunenkönig. Ja.
Und ist das etwas, was Sie bewusst irgendwann gesagt haben, das ist eine Stärke, oder ist das etwas, was auch eher schon direkt von immer schon immer da war, dass Sie eher sagen, okay, ich das Rampenlicht in dem Moment gehört meinem Gast und nicht mir, der jetzt da sitzt und Fragen stellt.
Ich glaube, es hat sehr viel mit der Erziehung zu tun. Meine Eltern waren sehr tolerant und sehr neugierig auch und haben mir immer gesagt, was sie gut finden an mir und was nicht. Auch in der Schule, in der ich erzogen worden bin, habe ich viel mit Disziplin kennengelernt. Ich glaube, es ist eine Frage auch der Herzensbildung und auch der eigenen Erfahrung. Was muten Sie sich zu? Was muten Sie einem anderen zu? Und ich will nicht sagen, dass ich sehr rücksichtsvoll bin in meinen Gesprächen, weil ich durchaus auch schon mal den Finger auf die Wunde halten kann. Aber es gibt einen deutschen Philosophen, der ist fast 100 Jahre alt geworden, der hat unter anderem darüber nachgedacht, über das Thema, der andere könnte Recht haben. Und das ist für mich fast so eine Art Leitsatz im Leben geworden. Der andere könnte Recht haben, heißt, ich denke über das nach, was er sagt. Mhm. Auch wenn ich vielleicht ganz anderer Meinung bin. Aber irgendwo im Hintergrund bleibt immer übrig, der andere könnte Recht haben.
Wie heißt der Philosoph?
Gadamer. Professor Gadamer war Professor in Heidelberg.
Was meinen Sie mit Herzensbildung?
Das ist ein sehr oft zitiertes Wort, was, wenn man es beschreiben will, verhältnismäßig viel Zeit erfordert. Mhm. Herzensbildung heißt, sich in den Situationen, in denen man sich befindet, sich so zu benehmen, dass man kontrolliert ist. Mhm. Und dass auch die anderen das Gefühl haben, der hält sich unter Kontrolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch ausrasten würde, weil Sie mir eine blöde Frage stellen, dann wäre das Gespräch verhältnismäßig schnell beendet. Mhm. Und zwar nicht von mir, sondern von Ihnen. Mhm.
Und das heißt, also für die Herzensbildung, also zusammenreißen hat ja auch was mit, also ist sehr was mit Zurückhaltung zu tun demnach. Habe ich das richtig verstanden? Also dass man sich, dass man dem anderen Platz gibt und sich selbst zurückhält, ist das für Sie Herzensbildung?
Ja, also nicht mit Zurückhaltung, sondern dass man einfach sich sagt, wenn wir jetzt gemeinsam in den Ring steigen, dann haue ich dir nicht einen in die Fresse, dass du umfällst und wir nicht weiterkämpfen können, sondern ich werde wie ein Amateurboxer versuchen, mit leichten Handschuhen mit dir in den Kampf zu gehen, wo wir beide noch lachen können und wo wir uns darüber freuen können, wenn dem einen eine besondere Finte geglückt ist.
Ah, okay.
Mhm. Also man muss Erfolg gönnen können, dann bekommt man viel von diesem Erfolg zurück. Wenn ich bei Wetten, dass einen Kandidaten hatte, der etwas Unmögliches möglich gemacht hat, da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Mhm.
Das haben Sie aber immer noch, oder? Diese Freude?
Ich hoffe.
Ja, also.
Die sollte man auch behalten. Erinnern Sie sich auch mit Ihrem Mitarbeiter nicht Rhythmus gespielt.
Die freuen sich auf jeden Fall auch. Erinnern Sie sich noch an ein Gespräch, Sie hatten das mit Roger Wilhelmsen, der nannte das so schön Steine melken. Wenn ein Gespräch nicht geglückt ist, wenn etwas nicht funktioniert hat. Erinnern Sie sich noch an ein Gespräch, und Sie sagten das, glaube ich, auch in dem bei Giovanni Di Lorenzo, ich glaube, jeder hat Beispiele davon, wenn er nicht den richtigen Schneid hatte. Also wenn so diese Begegnung im Ring, um das Bild zu halten, nicht funktioniert hat. Können Sie mir dafür ein Beispiel geben, wo das nicht geklappt hat?
Ja, ich möchte keine Namen nennen, aber es gibt einen großen deutschen Unternehmer, von dem ich glaubte, das muss ein ganz toller Bursche sein, denn wenn man von 0 auf 100 so ein Unternehmen aus dem Boden stampft innerhalb von 10 Jahren, dann muss man was Besonderes können. Mhm. Und während des Gespräches habe ich einfach gemerkt, wir sind nicht auf der gleichen Wellenlinie. Und ich habe eigentlich eine Viertelstunde lang nur überlegt, wie komme ich aus dem Gespräch wieder raus. Mhm. Und dann fühlen sie sich manchmal selbst gefangen von ihrer eigenen Rolle, die sie spielen. Weil auf der einen Seite wollte ich nicht unhöflich sein und ihm sagen, sie sind ein Arschloch. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch dem Zuschauer gegenüber nicht sagen, er ist kein Arschloch. Ja? Also das sind schwierige Situationen. Dafür gibt es eigentlich keine festen Regeln. Ich hatte einmal in Wetten, dass den Protest von jungen Leuten aus Österreich. Die sind auf die Bühne gerannt. Ich hatte als Gast den damaligen österreichischen Bundeskanzler und wollten einfach ihre Statements loswerden. Und kein Mensch hat mir gesagt, was mache ich in einer Eurovisionssendung mit 25 Millionen Zuschauern, wenn plötzlich Demonstranten auf die Bühne gehen. Und ich habe aus der Situation heraus denen gesagt, passt auf Leute, ihr dürft gerne euer Statement loswerden, aber dann lasst mich in Frieden, ich muss hier meine Aufgabe erfüllen, so wie ihr eure erfüllen wollt. Aber ich werde den Bundeskanzler bitten, Sie nachher zu empfangen. Herr Bundeskanzler, sind Sie bereit, die Herrschaft nachher kurz zu empfangen? Jo. Und schon war die Geschichte gerettet. Da hat mir keiner gesagt, wie man so etwas rettet, sondern ich habe das Glück gehabt, im richtigen Moment richtig zu funktionieren. Und vielleicht dieses im richtigen Moment richtig zu funktionieren, hat ein ganz klein bisschen dazu zu tun mit Begabung oder mit dem, was einem der liebe Gott geschenkt hat, mit Talent.
Also auch so diese, meinen Sie das mit Schlagfertigkeit? Also zu wissen dann, so reagiere ich jetzt in der Situation, zu sagen, okay.
Ja und nein. Schlagfertig zum Beispiel ist Thomas Gottschalk. Mhm. Thomas Gottschalk ist viel schlagfertiger als ich. Wenn wir beide uns hinsetzen und es kommt eine komische Situation, dann lachen die Leute schnell über Thomas, während ich noch überlege, wie könnte man über mich lachen. Mhm. Schlagfertigkeit meine ich damit nicht, weil Schlagfertigkeit können Sie auch trainieren. Also ich habe das mal mit meinen Schülern trainiert. Man sagt, wir bringen dich jetzt in eine Situation und wir wollen gucken, wie du reagierst. Und das machen sie mit 10 Schülern hintereinander, die alle nicht wissen, in welche Situation sind sie gebracht worden und die alle aber die Aufgabe haben, irgendwas Gescheites dazu zu sagen. Und das spielen sie ihnen hinterher vor. Erst hinterher merkt dann jeder Mensch, der Dritte, der war aber gut, der Fünfte, Mensch, warum ist mir das eigentlich nicht eingefallen? Das heißt, Schlagfertigkeit als verbale Reaktion, als Spiel mit der Sprache, kann man trainieren. Was Sie nicht trainieren können, ist mit Herzenswärme einem Menschen das Gefühl zu geben, ich habe hier wirklich jetzt Gelegenheit, mal etwas loszuwerden, was ich sonst nicht in diesem Umfeld loswerden könnte. Und es gibt nicht viele, die das können. Ich hatte einen Freund, den Hans-Joachim Friedrichs, ein großartiger Journalist vom ZDF, der konnte das auch. Oder es gibt ein paar Menschen, die haben die Fähigkeit, so zuzuhören, dass sie die Fragen, die sie stellen, auch wirklich so stellen, dass man ihnen glaubt. Ich glaube, wenn ich ihnen eine Frage stelle und sie von vornherein an die Frage nicht glauben, dann habe ich einen ganz schweren Stand.
Haben Sie ein Beispiel dafür? Also wann Ihnen das mal begegnet ist?
Ich habe Ihnen ja gesagt, dieser eine Unternehmer damals, den ich nicht loswerden konnte und mir eine Viertelstunde überlegte, wie werde ich ihn los, der war für mich eine große Enttäuschung. Wenn Sie jemanden interviewen, und ich habe Tausende von Menschen interviewt, dann haben Sie vorher immer so eine ganz kleine Ahnung, wohin könnte das denn gehen? Also wenn ich Ihnen jetzt eine Liste gebe mit 100 Promis und sage, interviewen Sie mir die in den nächsten Tagen, dann fällt Ihnen zu jedem Promi irgendein Satz ein und irgendeine Richtung. Mhm. Und wenn Sie dann aber im Gespräch selber drin sind und Sie haben nur diesen Satz noch im Kopf, dann sind Sie arm dran. Es muss viel mehr möglich sein, mit Menschen umzugehen, als sich mit 1-2 Fragen auf sie vorzubereiten.
Wie haben Sie Ihre eigene Arbeit immer, das fällt mir das rückblickend angeguckt, also haben Sie sich Ihre Sendung angeguckt, haben Sie Ihre Interviews nochmal angehört, haben Sie sich selber überprüft in dem, wie Sie die Sachen gemacht haben?
Ich habe das eine Zeit lang früher getan, aber in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Weil wenn Sie sich so oft im Fernsehen gesehen haben, da kommt auch irgendwo der Punkt, wo man sagt, Mensch, das reicht jetzt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt die Sendung machen, Wetten, das war's. Irgendwann kommt man mal in eine Altersfalle, wo man sich sagen sollte, guck du mehr zu, als dass du selber produzierst.
Klaas Häufer-Umlauf hat mir erzählt, dass er Sie irgendwann mal um Rat gefragt hat und Sie angerufen hat und ich habe mich gefragt, haben Sie auch immer Leute gehabt, die Sie um Rat fragen konnten in all den Jahren?
Ja.
Was waren das für Leute? Die Sie um welche?
Das müssen nicht unbedingt Regisseure oder Produzenten gewesen sein, aber ich hatte immer Menschen, mit denen ich mich auseinandersetzen konnte. Ich hatte immer einen, meistens hatte ich einen älteren Freund. Mhm. Die meine ganz engen Freunde, die ich hatte, die leider zum größten Teil jetzt gestorben sind, waren alle 10, 15 Jahre älter als ich. Vielleicht kommt irgendein Psychologe darauf und sagt, ja, das war ein Vaterkomplex. Ich halte es nicht für einen Vaterkomplex, sondern ich habe die einfach bewundert, weil sie so viel konnten. Und wenn sie einen Rat bekommen und feststellen, der hilft ihnen, dann kann man richtig ratsüchtig werden. Also ich hab mich richtig gefreut, wenn die mir was gesagt haben, weil ich gesagt habe, sagen die nicht, um mich zu ärgern, sondern um mir zu helfen.
Und jetzt ist es ja so, also das merkt man ja auch bei den Videos, bei Wetten, das war's, dann gibt's dann ganz viele Kommentare darunter und gerade in so einem Showgeschäft gibt's ja immer Meinungen, wie jemand ist, wie jemand was gemacht hat, wie jemand was ausgesprochen, wie er aussah und so weiter und so fort. Wie sind Sie damit umgegangen?
Also ich habe in der Beziehung das große Glück, dass ich Negativzeilen über mich schnell lese und Positivzeilen langsam.
Okay, das müssen wir erklären.
Ganz einfach, wenn ich merke, dass irgendwelche Menschen mich nicht leiden können, dann beschäftige ich mich nicht lange damit, warum sie mich nicht leiden können. Wenn ich merke, dass Menschen mich leiden können, dann beschäftige ich mich und sage, ach Mensch, das ist aber schön. Und dann vertiefe ich das.
Das ist ja genial.
Ja, das müssen Sie machen. Das macht das Leben wesentlich einfacher.
Wann haben Sie damit angefangen?
Ich glaube schon immer.
Das ist ja super.
Ja.
Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen und das ist Sonos. Die kennt ihr natürlich schon. Ich habe euch schon von Sonos One und Sonos Beam vorgeschwärmt und ihr habt mich gefragt, ob es hier nicht einen Rabattcode geben könnte. Und diese Frage kann ich jetzt endlich mit Ja beantworten. Für alle, die nicht wissen, was Sonos One oder Sonos Beam ist, ich benutze selbst die Sonos One. Das ist ein kleiner Speaker, der optisch sehr, sehr gut in unser Wohnzimmer passt und super, super satt klingt. Das geht für Podcasts, für Musik, aber auch für Kinderhörspiele und dank integrierter Sprachsteuerung kann er auch per Zuruf von jedem Familienmitglied bedient werden. Und dann ist da noch die Sonos Beam, das ist eine Soundbar, die den ganzen Raum mit Sound für Serien, Filme oder Gaming füllt. Und jetzt zum Rabatt. Ich habe Sonos gefragt, ob sie nicht einen Rabattcode für Hotel Matze Hörer und Hörerin anbieten wollen und sie haben Ja gesagt. Und ihr bekommt jetzt 10% Preisnachlass auf Sonos One oder Sonos Beam. Wenn ihr auf sonos.com einkauft, müsst ihr einfach Matze 10, Matze als Zahl eingeben, sonos.com Matze 10. Und dann könnt ihr bis zum 1.8. günstiger shoppen. Vielen herzlichen Dank an Sonos, dass ihr das mitmacht. Finde ich super. Euch viel Spaß beim Shoppen, natürlich später beim Hören. Und jetzt zurück zu meinem Gast.
Können Sie sich noch an einen Rat erinnern, der Sie auf andere Wege gebracht hat?
Ja. Ein berühmter Reporter hat vor 30 Jahren geschrieben, Elstner hat bereits die Zukunft hinter sich.
Okay.
Und da habe ich gesagt, wenn er der Meinung ist. Und da habe ich eben gemerkt, wie tönern und hölzern solche Aussprüche gegenüber der Wirklichkeit zu bewerten sind. Der konnte mich nicht leiden. Hätte der geschrieben, ich kann den Elstner nicht leiden, mhm, dann hätte ich gesagt, okay, das ist ja sein gutes Recht. Aber mir zu sagen, dass ich meine Karriere bereits hinter mich habe, das ist einfach eine Frechheit gewesen.
Und bringt Sie denn so etwas dazu zu sagen, ja, gucken wir mal. Also sind Sie dann eher, haben Sie dann eher so, na, ich warte mal ab, mein Freund, oder...
Nein, ich glaube, ich habe ein bisschen die Eigenschaft eines Elefanten.
Verzeihen alles und vergessen nie?
So ist es, ja.
Aber Sie bleiben davon unberührt?
ich bleibe nicht ganz unberührt davon. Also ich kann auch andere Leute ärgern.
Wie?
Auch das geht ganz schnell. Im richtigen Moment die richtige Bemerkung an der richtigen Stelle, die kann schon ganz schön umhauen.
So skorpionmäßig?
Nee, ich bin Widder.
Ja, das weiß ich, ja. Aber ich glaube, in Ihrer Familie irgendjemand ist Skorpion, das habe ich gelesen. Ich weiß gar nicht, schon wieder ein Skorpion ist, glaube ich, in der Biografie irgendwas.
Meine Frau ist Doppelskorpion.
Ach, also Skorpion?
Skorpione sind sehr gefährlich, weil, das ist aber ein reiner Witz, den ich Ihnen jetzt erzähle, man sagt, der Skorpion sei der Erfinder der Blutrache. Also legen Sie sich nicht mit einem Skorpion an.
Ich bin einer. Sie haben, also das Thema Fragen zieht sich ja sehr, sehr durch Ihr Leben und vor allen Dingen eine Frage hat Sie, also warum wird im deutschen Fernsehen eigentlich nicht gewettet, hat Sie ja zur, würde ich sagen, zur größten Erfindung gebracht. Ich würde gerne auch ein bisschen mehr über Wetten, dass sprechen wollen, wenn es für Sie okay ist.
Ja, gerne.
Aber ich habe mich noch gefragt, welche Frage haben Sie sich ganz oft gestellt? Also weil Sie sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr reflektiert wirken. Also vielleicht hat es was mit dem Alter zu tun, aber es wirkt auch so, also in Ihrer Biografie, Sie wussten schon immer ziemlich genau, wirkte so zumindest, wo Sie so hinsteuern müssen. Gab es so Fragen, die Sie sich immer wieder gestellt haben, die
also dabei geholfen haben? Ich habe mir eine Hauptfrage gestellt, immer, das ist die Existenzfrage. Wenn Sie 5 Kinder haben von 4 Frauen, dann ist das nicht so, dass sie die heute finanziert kriegen von irgendeiner Sozialkasse. Das heißt, ich habe mir immer natürlich auch die Frage gestellt, wie verdiene ich Geld?
Das war Ihre Frage?
Ja, natürlich.
Wow, okay.
Ja, Sie müssen, wenn Sie so viele Menschen ernähren, müssen Sie das ja irgendwo hernehmen. Also hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie komme ich an Kohle? Und das hat mich fleißig gemacht. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet als andere.
Aber Sie haben doch bestimmt irgendwann an so einem, also bestimmt gab es irgendwann einen Punkt, wo da auch gut was da war, dass Sie sich dann auch hätten entspannen können, oder?
Der Punkt, den habe ich eigentlich nie erlebt, weil ich ein Spieler bin. Ich habe ja als Produzent alles Mögliche probiert. Mhm. Und wenn Sie viel produzieren und Sie haben einen Erfolg, dann denken alle, mein Gott, ist das ein toller Typ. Und übersehen dabei, dass man vielleicht 50 Sachen in den Sand gesetzt hat. Also ich habe so vieles probiert, was nichts geworden ist. Darüber könnte ich mit Ihnen höchstwahrscheinlich länger unterhalten, als über das, was geworden ist.
Das haben Sie auch mal gesagt, ne? dass Sie mehr Sachen gemacht haben, die nicht funktioniert, als die funktioniert haben. Und dann dachte ich mir, warum sagt er das denn eigentlich? Weil man erinnert sich ja sowieso nur an die Sachen, die funktioniert haben. Also deswegen.
Nein, es ist einfach eine ehrliche Aussage. Sie sind Produzent und haben ihre Pläne und ihre Ziele und erreichen nicht alle. Und glücklicherweise war bei mir die Mehrheit so, dass ich es bis heute ganz gut überlebt habe.
Und Ihre Kinder auch.
Ja.
Und warum haben Sie dann, aber ich meine, letzten Endes, man spielt ja dann dann haben Sie eine Wette haben Sie auf jeden Fall gewonnen, nämlich die Wette auf Wetten, dass. Und ist es dann so, dass man dann weiterspielen muss, um im Spiel zu bleiben? Also so, man könnte auch sagen, super, jetzt habe ich einmal richtig was gewonnen. Und jetzt kann ich mich ja auch erstmal entspannen. Also der Fehler ist ja dann beim Pokern zu glauben, man kann auch mal verdoppeln, oder?
Also bei mir gibt es ein ganz einfaches Beispiel. Als ich Wetten, dass gemacht habe, war ich nach 5, 6 Jahren so weit, dass ich gesagt habe, ich bin nicht mehr neugierig, weil ein LKW auf 4 Biergläsern, das ist nicht zu toppen. Mit anderen Worten, wenn man alles gut vorbereitet, kann man alles machen. Ich hatte plötzlich über Nacht kein Interesse mehr an Wetten, dass. Und dann habe ich gesagt, ich erfinde ein neues Wetten, dass. Und da kam das große Problem, das ist nämlich die eigene Hybris. Ich habe mir gedacht, jetzt hast du Wetten, dass erfunden, du hast mit dem Montagsmal einen großen Erfolg gehabt, jetzt machst du einfach was Neues. Und das Neue hieß damals Nase vorn. Mhm. Und es wurde nicht der Erfolg, den Wetten, dass gebracht hat. Heute in der Rückschau ist es höchstwahrscheinlich die kreativste Sendung, die ich je erfunden habe. Sie kam nur zu früh auf den Markt, als noch niemand bereit war, mit den Themen, die wir damals bearbeitet haben, sich auch wirklich auseinanderzusetzen. Aber wenn Sie heute eine Castingshow sehen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, gucken Sie sich meine erste Nase vorn an, die war zu 50% eine Castingshow. Das heißt, es gab so unglaublich viele Dinge, die damals zum ersten Mal ausprobiert worden sind, aber die Zeit war nicht reif. Einer der berühmtesten deutschen Manager, Hans R. Beierlein aus München, hat mir geschrieben, hat gesagt, Frank, du musst jetzt Nase vorn machen. Jetzt würden sie es begreifen. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr.
Aber ich glaube, also ich kann nicht so richtig glauben, dass die Frage, wie verdiene ich Geld, dass das der Antrieb für all die Sachen immer, also auch noch jetzt ist. Also,
also ich habe mal eine Rückfrage. Mhm. Warum arbeiten Sie?
Weil ich es mag, mir Dinge auszudenken und die dann ins Leben zu bringen.
Und wie verdienen Sie Geld?
Ich verdiene Geld mit Ideen.
Brauchen Sie Geld?
Ich brauche Geld, ja, auf jeden Fall. Also meine Familie zu ernähren.
Also brauchen Sie auch Abnehmer für Ihre Ideen?
Mhm. Ja. Ja.
Also machen Sie es doch auch, um Geld zu verdienen.
Ich mache es auch, um Geld zu verdienen, aber ja. Es ist nicht, also mein Antrieb ist nicht, ich setze mich nicht hin und sage, ich fange jetzt an, einen Interview-Podcast zu machen, weil ich muss ja meine Familie ernähren. Das ist also keiner, also es gibt Sachen, die ich mache, wo man den, oder wie die wir als Firma machen, wo wir sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen Geld verdienen, okay, machen wir das mal. Aber ganz, also in den seltensten Fällen, ich würde sagen, die Ideen, auf die ich stolz bin, sind eigentlich nie Ideen gewesen, die finanziell getrieben sind.
Haben Sie noch nie Finanzsorgen gehabt?
Doch.
Kommen Sie aus einer Familie, die gut bestückt ist?
Nee, gar nicht. Nee,
also das heißt, alles, was ich hier erlebe in diesem schönen Ambiente, das haben Sie geschaffen?
Ja.
Aber immer wieder auch mit der Frage, wie bezahle ich die Tische und wie die Schreibtische und wie die Computer?
Ganz selten mit dieser Frage tatsächlich.
Also ja, aber sind Sie ehrlich sich selbst gegenüber? Sie sagen, Sie haben die Frage nicht gestellt, aber haben Sie sie nicht im Inneren tatsächlich gestellt? Sie müssen doch wissen, wie Sie über die Runden kommen.
Ja, schon. Aber ich hatte nicht, also mein Antrieb ist nicht, etwas zu tun, damit der Antrieb ist nicht zu sagen, ich muss den Elzner hierher kriegen, damit ich meine Leute bezahlen kann. Jetzt so ganz, noch nie.
Also dann sind Sie ein glücklicher Mensch. So weit habe ich es noch nicht gebracht.
Ja, also ich bin wirklich ein glücklicher Mensch, das stimmt.
Ja, das ist schön. Gratuliere ich.
Aber ich kann mir tatsächlich immer noch nicht vorstellen, also vielleicht liegt es daran, dass ich mir das so gar nicht vorstellen kann, dass, also Sie machen jetzt ein Format, wie Wetten, das war's. Das ist ja nicht, da geht es doch nicht darum zu sagen, wie ernähre ich meine Kinder oder wie ernähre ich meine Familie.
Nein, ich spreche auch nicht von heute. Mhm. Ich habe das, als ich Ihnen das Beispiel nannte, gesprochen von einer Zeit, als man zwischen 20 und 30 Karriere machte, mhm. wenig Geld hatte und schon sehr viel Verantwortung hatte.
Verstehe ich voll.
Mhm. Kinder großziehen musste. Ja. Und da in so einer Situation überlegen Sie sich doch
den
ganzen Tag, wie komme ich weiter? Heute, wenn ich darüber nachdenken würde, wie verdiene ich Geld mit Wetten, das war's, dann würden mir die Tränen runterlaufen. Ja.
Es ist, da haben wir uns wahrscheinlich falsch verstanden. Ich meinte nämlich auch, natürlich, Sie haben zwischen der Zeit zwischen 40 und 50 unfassbar viel gemacht. Also das wird mir schwindelig, wenn ich sehe, was Sie da alles gemacht haben.
Meine Frau sagt, ich mache heute noch mehr.
Ja? Meine Stimme gleich ganz hoch. Sie machen heute mehr als zwischen 40 und 50.
Ja, ich mache noch eine ganze Menge, ja. Ich mache Bücher.
Ja.
Und das macht sich nicht von alleine. Ich mache Wetten, das war's. Ich bin Berater in vielen Jurys. Ich werde oft angesprochen von jungen Leuten, die sich bei mir Tipps holen möchten. Also bei mir ist im Büro immer noch eine ganze Menge los.
Und gab es, also dann, ich stelle die Frage nochmal zurück, nach dem, also nach diesem Öl, nach dem Benzin, wenn man zwischen 40 und 50 die größte europäische Show erfunden hat und die auch moderiert hat. Und dann interviewt man 138 Nobelpreisträger, macht man auch nochmal nebenbei. Warum macht man dann noch weiter? Also warum kam danach noch Jeopardy, Nase vorn, Flieg mit RTL und so weiter und so fort? Warum ist das alles noch, also hat das immer was mit Geld zu tun? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, dann kann ich nur sagen, dann waren Sie höchstwahrscheinlich noch nie in einer Krisensituation. Als ich Jeopardy gemacht habe, hat mein Sohn zu mir gesagt, Papa, bist du eigentlich verrückt? Dich kennt man als kreativen Erfinder der tollsten Sendungen. Und dann machst du so einen Scheißquiz. Mhm. Und ich habe meinem Sohn gesagt, ich bin dir sehr dankbar für deine Erklärung. Aber es gibt eben auch im Leben ein paar Dinge, die zur Lebenserhaltung notwendig sind. Ich mache das, weil ich Geld verdienen muss.
Mhm. Okay, jetzt machen wir mal ein ganz anderes Spiel. So. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen, hätte Ihnen mit 45 10 Millionen Euro gegeben. Und die hätten Sie dann gehabt und hätten Sie denn dann aufhören können?
Ich hätte von den 10 Millionen höchstwahrscheinlich 9,5 verproduziert.
Okay. Um wieder sozusagen, Sie hätten das Geld sofort wieder gesetzt.
Ja, also mein Motor ist doch, etwas zu erfinden, was es bisher nicht gab.
Ja.
So, das heißt, das ist ja jeder Erfindung gemein, dass sie unique ist.
Da bin ich jetzt wirklich froh, dass Sie das sagen. Weil ich habe wirklich gerade gedacht, das habe ich auch gedacht, dass es so bei Ihnen ist.
Ja.
Aber ich konnte mir eben nicht vorstellen, dass Sie sagen, also wenn der Motor die Idee ist, die es noch nicht gab, dann das kann ich total, also das freut mich jetzt, dass Sie das sagen.
Nein, ich glaube, wir haben vorhin wirklich ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Das eine ist, dass Sie für die Selbsterhaltung und für den Familienbetrieb ganz einfach dafür sorgen müssen, dass die Kasse nicht leer ist.
So. Ja.
Das andere ist, dass ihr Spieltrieb, der sie so weit gebracht hat, ein großer Kreativer zu werden, bedient wird.
Mhm.
Und den können sie nur bedienen, wenn sie laufend produzieren und was machen. Und ich habe wahnsinnig viel auch in den Wind gesetzt, habe ich Ihnen vorhin erklärt.
Ja.
Deswegen, wenn Sie mir ein paar Millionen geben würden, dann würde ich Ihnen immer sagen, das ist kein gut angelegtes Geld.
Mhm.
Wenn wir Glück haben, kommt ein Wetten das bei raus, aber wenn wir Pech haben, eben nicht.
Mhm. Aber es hat ja soweit ganz gut geklappt. Also.
Also per Saldo geht es mir gut.
Ja, das ist doch schon mal gut. Brauchen Sie, und das können wir gerne, also wenn Sie Lust haben am Beispiel von Wetten, das machen, brauchen Sie ein Gegenüber, um eine Idee zu entwickeln? Also brauchen Sie eine Art Auftrag oder kommt das aus Ihnen heraus?
Also ich glaube, es kommt aus mir heraus, aber es kommt besonders viel aus mir heraus, wenn ich unter Druck stehe. Also der damalige Programmdirektor vom ZDF, der spätere Intendant, Herr Stolte, hat mir gesagt, Frank, wenn du was Gutes an Idee mir auf den Tisch legst, dann kriegst du von mir eine Samstagabendshow.
Mhm.
Und ich habe ihm Wetten, das hingelegt und habe die Wetten, das Show gekriegt und habe gemerkt, dieser Weg geht, den kann man also begehen.
Mhm. Ja. Erfüllt, würde ich sagen.
Auf der anderen Seite habe ich auch vieles erfunden aus der Not heraus, zum Beispiel im Radio bei Radio Luxemburg. Wir hatten kein Geld. Die Aktionäre von Radio Luxemburg waren fast alles nur Franzosen und Belgier. Die wollten immer Geld rausnehmen aus dem Sender, ohne Geld reinzustecken.
Mhm.
Und für unser Programm selbst hatten wir verhältnismäßig wenig Geld. Und ich habe mal ein Quiz erfunden, das hieß die Blaue Stunde. Das war, wenn Sie so wollen, Google für Arme. Ich habe meinen Zuhörern gesagt, ich spiele jetzt eine Platte und stelle Ihnen vorher eine Frage.
Mhm.
Und wer mir nach der Platte, wer mich anruft und mir die richtige Lösung gibt, der kriegt von mir einen blauen, damals waren die 100-Mark-Scheine blau, mhm, und deswegen die blaue Stunde. Mhm. Und das wurde eine der beliebtesten Sendungen, die der Sender überhaupt je hatte und kostete so gut wie nichts, bis auf 3 oder 4 blaue, die wir pro Stunde verloren haben. Und da, das war so eine spitzbübische Lösung von mir, wo ich mir sagte, du hast was Neues gemacht, du hast etwas gemacht, was die Zuschauer interessiert, du hast etwas gemacht, was nicht teuer ist, lass dir mehr solche Sachen einfallen. Und dann sind mir Dutzende von Sendungen eingefallen, die nach diesem Prinzip hergestellt worden sind.
Also Radiomoderator und Erfinder als Beruf.
Ja, und als wagemutiger Probierer auch.
Sie haben, Wetten, das, wie ich gelesen habe, im Schlaf mehr oder weniger von sind nachts aufgewacht, haben es mit einer Flasche Wein aufgeschrieben.
Also nicht, dass wir uns wieder falsch verstehen. Die Reihenfolge ist etwas anders. Ich bin nicht aufgewacht, sondern ich konnte nicht einschlafen.
Ja.
Und habe in diesem berühmten Dämmerzustand, bevor man schläft, habe ich mir die Frage gestellt, warum wird eigentlich im Fernsehen nicht gewettet? Mhm. Und da merkte ich, hoppla, jetzt hast du wirklich etwas angefasst, was werden könnte. Bin aufgesprungen, bin in die Küche gegangen, habe eine Flasche Rotwein aufgemacht und habe 3 Stunden lang nur darüber nachgedacht, was ist, wenn man im Fernsehen wettet. Das Papier gibt's heute noch und es ist immer noch heute das Original von Wetten, dass. Es gibt die Saalwette, es gibt Sätze wie bloß nie um Geld wetten, das kriegst du in der öffentlich-rechtlichen Anstalt nicht durch. Und doch eine Wette habe ich hingeschrieben, das war damals die Wette, Wetten, dass Professor Julius Hacketal, das war der Todfeind von Mildred Scheel, die die deutsche Krebshilfe erfunden hat, nicht die Balkonszene Romeo und Julia spielt mit Mildred Scheel. So habe ich versucht, den Redakteuren zu sagen, in welcher Richtung man denken soll. Naja, und dann den Rest kennen Sie.
Und Sie haben aber am nächsten Morgen dann gleich Ihren Bekannten angerufen und gesagt, komm sofort vorbei, du musst dir das anhören.
Nicht am nächsten Morgen, am gleichen Morgen, denn das war also, der Morgen.
Ja.
Ich habe gesagt, komm her, ich werde verrückt, ich muss mich mit einem austauschen. Und dann kam mein bester Freund und dann haben wir alles Weitere gemeinsam gemacht.
Und ist das ein Gefühl, was einmalig war, also diesen Aha-Moment, oder hatten Sie das auch bei anderen Sendungen? Also jetzt ist es natürlich ikonisch, weil daraus irgendwie die größte europäische Show geworden ist, aber hatten Sie diesen Rauschzustand, dieses Wachliegen, dieses Fragestellen, Wein trinken, Freund am nächsten Tag anrufen und diese Begeisterung, hatten Sie die auch bei den anderen Formaten?
Ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie kamst du auf diese Frage, warum wird nicht gewettet? Mhm. Und habe für mich abgeleitet, du musst dir mehr Fragen stellen.
Für spätere Formate.
Wenn man sich keine Fragen stellt, dann sucht man auch nicht die Antworten. Mhm. Und mit Sicherheit gehört es zu meiner Art, über Kreativität nachzudenken, dass ich eine ganz gute Sicherheit habe, Fragen zu stellen, deren Antwort einen auf Neuland führt oder auf neue Wege führt.
Und diese Freude, also diesen, als Kreativer hat man, also bestenfalls Ideen, bestenfalls auch immer mal wieder eine richtig gute Idee, aber diese Wetten-das-Euphorie, also diesen Rausch, hatten Sie das, haben Sie das immer, wenn Sie eine Idee haben, wo Sie merken, oder ist das wirklich einmalig?
Nein, also als ich auf die Idee gekommen bin, Nobelpreisträger zu sammeln, hatte ich mindestens den gleichen Rausch. Mhm. Das war, auf einmal wusste ich, Mensch, hoppla, du hast hier etwas gefunden, was bisher keiner gemacht hat. Ich habe einen Freund, der ist Physik-Nobelpreisträger, der heißt Gerd Binnig. Und als er zum ersten Mal ein Siliziumatom gesehen hat, was man bis dahin noch nie gesehen hat, da hat er gesagt, das war so stelle ich mir ungefähr einen Kokainrausch vor. Mhm. Das heißt, das nimmt einen Körper so gefangen und einen Geist so gefangen, dass man süchtig wird, so etwas wiederzuerleben. Und natürlich bin ich süchtig, wieder einen großen Erfolg zu machen. Und ich bin meinem Sohn unendlich dankbar, dass der auf die Idee gekommen ist, Wetten, das war's zu machen. Mhm. Weil wer hätte gedacht, dass sich fast 500.000 Menschen im Internet sich eine Sendung von mir angucken mit Herrn Böhmermann. Mhm. Und ich sitze ja bei Ihnen auch nicht, damit wir in Zukunft weniger Zuschauer haben, sondern damit sich das ein bisschen weiter verbreiten kann. Mhm. Und ich habe jetzt Herrn Grönemeyer, der so gut wie nie Interviews gibt, und habe mit ihm 2 Stunden gesprochen. Und das wird höchstwahrscheinlich für jeden Musiker ein Paradestückchen sein, wo man sich auch eine Scheibe abschneiden kann. Und so beschäftige ich mich halt immer wieder auf einem neuen Weg mit neuen Gedanken, solange das noch einigermaßen funktioniert mit mir.
Kim Frank, der Sänger, hat mir erzählt, wenn er eine gute Idee hat und irgendwie so richtig blitzt, dass er sich dann immer nackt ausziehen muss und dann tanzt er nackt durch die Wohnung.
Wer hat das gesagt?
Kim Frank, das ist der Sänger, der war früher der Sänger der Band Echt, ja, und ist jetzt Filmproduzent und Regisseur.
Also ist aber schön, wenn er so einen Ritus vollzieht, soll er sich ruhig freuen. Also bei mir geht es noch, ohne sich nackt auszuziehen.
Aber sind Sie dann auch euphorisch, dass Sie tanzen oder dass Sie irgendwas, also gibt es etwas, was Sie tun, wenn Ihr Sohn Sie anruft und Sie denken, das gibt es ja super geil?
Also wenn ich mich besonders freue, dann besonders freue ich mich dann auf einen entsprechenden guten Rotwein.
Ja, was für einen?
Bordeaux.
Haben Sie ich kenne mich mit Rotwein wirklich, ich trinke keinen Alkohol. Nicht.
Ich habe einen Freund, der wohnt in Bordeaux und ich trinke immer das, was er mir mitbringt.
Also kennen Sie sich auch nicht so gut aus?
Nein.
Sehr gut. Das eine sind ja Ideen und das andere ist ja die Umsetzung von Ideen. Gibt es, und dann gibt es ja auch ab und zu das Problem, dass man eine Idee liegen lässt und nicht so richtig dazu kommt und irgendwann hat jemand anders die gleiche Idee und sie umgesetzt. Und dann denkt man sich, ach verdammt, schade, die Idee hatte ich doch eigentlich auch und jetzt hat jemand anders umgesetzt. Kennen Sie das auch?
Ja.
Welche Idee war das?
Also ich will hier keine Namen nennen, aber ein Teil meiner Ideen ist geklaut worden.
Ach okay, also ich meinte nicht klauen, ich meinte wirklich eher so, man ist zu faul oder zu beschäftigt oder was auch immer und hat nicht so diesen Schub, diesen Wetten-das-Schub, wo sie innerhalb von einer Woche irgendwie so viel bewegen, sondern...
Ich versuche Ihnen jetzt etwas zu erklären, bin aber nicht böse, wenn Sie es nicht verstehen, weil ich nicht sicher bin, ob ich es schon selbst verstanden habe. Mhm. Ich habe so viel erfunden, dass ich mir in der Verfolgung der einzelnen Erfindung nicht die Zeit erlaube, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Das würde mich ja bremsen. Mhm. Ich habe auch selten nachgeguckt, ob was an diesem Erfolg noch alles dranhing. Vielleicht ist das eine gewisse Faulheit von mir oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Aber wenn eine Nummer mal läuft, dann läuft sie, dann mache ich auch einen Haken dran. Ich kann, das ist eine meiner großen Eigenschaften. Ich kann Haken machen.
Und deswegen konnten Sie dann auch sagen... Habe ich jetzt gemacht, ich habe jetzt den Traktor oder LKW auf den Biergläsern gesehen, super.
Ja, oder was keiner in meiner Familie verstehen konnte, dass ich Wetten, das abgegeben habe. Ich habe den Haken dran gemacht, habe gesagt, der Gottschalk macht das jetzt und der ist der Zeitgeist-Typ, der macht das besser als ich und wuff, viel Glück.
Sie haben auch die Rechte verkauft an Wetten, das?
Ja, leider, das war ein Fehler.
Können Sie das erklären?
Ja, also, was natürlich, da klar, ist? Solange Sie die Rechte haben, sagen Sie, was damit passiert. Und ich hätte mit Sicherheit dafür gesorgt, dass es nicht eingestellt wird.
Ah, okay. Und Rechte verkaufen heißt, Sie haben es am ZDF verkauft und die konnten dann sagen, Sie haben es früh verkauft?
Ja, da sehen Sie wieder, was ich Ihnen vor 2 Stunden erzählt habe.
Also lange sitzt man nicht.
Dass ich mir immer Gedanken gemacht habe, wie verdient man Geld? Und ich habe damals eben... kurzsichtig, weil ich kein Geschäftsmann bin, die Rechte verkauft, ohne darüber nachzudenken, was das bedeutet.
Und haben Sie dadurch viel Geld verloren?
Ja. Ja, aber ich kann ja einen Haken machen. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, ich würde mich darüber heute noch ärgern. Das wäre ja furchtbar. Ja,
natürlich.
Also, der Mensch, der eine Idee hat, der ein Leben lang hinterherläuft, hat es schwer. Man muss auf vielen verschiedenen Punkten und Stellen arbeiten. Es gibt einen kreativen Philosophen, einen Herrn de Bono, der hat mal das Beispiel gebracht, wenn ich etwas nach Öl suche und ich bohre in der Wüste jetzt an einer Stelle immer tiefer, dann komme ich nicht leichter an Öl, als wenn ich alle 10 Meter bohre. Das heißt also lieber 100 Bohrlöcher nebeneinander als ein tiefes. Mhm. Ob das stimmt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es passt zu meinem Leben.
Und was machen Sie dann mit den Ideen? Also liegen dann einfach wirklich im Schubkasten ganz viele Ideen noch rum? Oder sagen Sie dann Ihrem Sohn, ich habe wieder eine Idee, guckt mal, was damit passiert? Also
ja, wobei mein Sohn heute für mich eher eine Bremse ist, weil er sagt, nee Papa, das siehst du falsch, das geht im Internet nicht und das ist da, dazu fehlt dir eigentlich das wirklich aktuelle Wissen, was heute im Internet stattfindet. Also da ist mein Sohn einfach der Vertreter der neuen Generation und ich höre ihm gerne zu und sehe auch ein, was er mir sagt, aber es ist eine andere Welt. Mhm.
Wie haben Sie damals in dieser Zeit zwischen 40 und 50, wo es auf mich so wirkt, dass da wahnsinnig viel passiert ist, wie haben Sie Ruhe gefunden? Haben Sie sich das erlaubt, sich auszuruhen?
Es gibt ein Beispiel in meiner Familie, was sich fürchterlich anhört, aber leider der Wahrheit sehr nahe kommt. Ich habe eine 2 Jahre lang in Mallorca gelebt. Meine Kinder gingen da in den Kindergarten und ich kam am Wochenende nach Hause und meine kleine Tochter sagte, Papa, darf ich dir zeigen, wo das Badezimmer ist? Und da war mir natürlich erschreckend klar, dass ich ein bisschen zu viel weg war. Mhm.
Und wie haben Sie dann zur Ruhe gefunden in der Zeit? Also einfach gar nicht zur Ruhe gekommen?
Das kann man so nicht sagen, sondern ich habe eigentlich immer eine Methode gefunden, mir selbst zu helfen. Eine Zeit lang habe ich Yoga gemacht, eine Zeit lang sehr intensiv Sport. Also gerade in der Zeit, von der Sie sprechen, bin ich mit Sicherheit 4-5 Mal die Woche 15 Kilometer langlaufen gewesen. Also ich habe immer für einen körperlichen Ausgleich gesucht, der mich ablenkt.
Sie haben auch mal irgendwo geschrieben oder erzählt, dass Sie meditiert haben. Stimmt das? Oder?
Das habe ich auch gemacht. Ich habe alle Selbstfindungskurse durchprobiert, ob autogenes Training, ob Meditation, alles habe ich ausprobiert. Also ich kriege mich verhältnismäßig schnell ruhig. Mhm. Ich habe auch ein Buch mit Professor Schnack geschrieben über Bonusjahre und über den Vagusnerv. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch lange hier rede und Hunger kriege, dann sage ich Ihnen, jetzt machen wir mal eine Pause und besorgen Sie mir mal noch einen Kaffee. Mhm. Aber wenn ich merke, ich überdrehe, dann gehe ich 10 Minuten in ein ruhiges Eckchen und dann kriege ich mich sofort wieder runter.
Hatten Sie sowas wie eine Midlife-Crisis?
Nein, aber ich hoffe, die kommt noch.
Als Moderator einer so großen Show und so einen großen Erfolg, den man hat, dann man kann ja auch zu voll von sich werden und zu überdreht von der eigenen Person werden. Und ich habe mich gefragt, ob es das bei Ihnen mal gab. Ob das mal jemand gesagt hat.
Ich glaube nein, aber vielleicht hat damit auch meine persönliche Einstellung zu meinem Gottesbild zu tun.
Wollen Sie mir davon erzählen?
Ich will das nicht groß beitreten, weil das doch sehr private, persönliche Dinge sind. Aber ich bin nun mal christlich erzogen und ich glaube, dass ein Teil der Bergpredigt und ein Teil der Nächstenliebe auch ein Teil meines Lebens ist.
Und das hat Sie...
Punkt.
Mic drop. Darf ich trotzdem noch was dazu fragen?
Bitte?
Darf ich trotzdem noch was dazu fragen?
Ja, fragen dürfen Sie alles. Ja.
Beten Sie dann zu Gott?
Ja, klar. Natürlich, die Frage habe ich auch dem Lorenzo gestellt, der hat sie auch beantwortet mit ja, klar.
Und verraten Sie mir auch, was Sie ihn fragen?
Nein, es ist so, dass wir alle nicht wissen, was kommt denn da auf uns zu, wenn wir mal übergehen in das sogenannte ewige Leben. Und das ist ja irgendwo auch spannend. Wenn man genau wüsste, was da kommt, bin ich mir nicht so sicher, ob man darüber sehr glücklich wäre. Aber ich spekuliere nicht, was da kommt, sondern ich bin wie mit den Kritiken lesen in Bezug auf mein Gottesbild. Ich rede es mir einfach schön. Weil ich hätte gerne einen lieben Gott als einen bösen. Mhm. Das merken Sie jetzt zum dritten Mal, dass wir in dieser Richtung uns unterhalten, dass ich immer versuche, den Weg, wenn er schwer ist, mir selber leicht zu machen. Und das geht.
Das ist total schön, dass Sie das so hinkriegen.
Ja, bisher läuft es ganz gut, oder? Mein Sohn verzweifelt da drüben und sagt, dann führen wir wieder ein normales Gespräch.
Inwiefern?
Ich finde, wir haben jetzt genügend geredet über die Eventualitäten im Leben. Vielleicht sollten wir ein bisschen sachlicher werden.
Bei Wetten, dass, also Ihre Biografie hieß Wetten, Spaß, die neue Folge, die neue Sendung heißt Wetten, das war's. Warum immer wieder das? Also warum immer wieder der Kern zu Wetten, dass, wo Sie eigentlich jemand sind, der einen Haken machen kann? Also das habe ich irgendwie noch nicht so richtig verstanden, warum Sie einerseits einen total guten Haken machen können und next und auf der anderen Seite aber an dieser Stelle so dranbleiben.
Kann ich Ihnen eine ganz einfache Antwort geben. Mhm. Wetten, das war's, hat mit Wetten, das überhaupt nichts zu tun. Außer, dass die beiden ersten Worte daran erinnern, dass es mal etwas gab, was Wetten, das hieß. Mhm. Das ist so ungefähr, wie wenn VW ein neues Modell rausbringt, und deswegen heißt der VW in der Überordnung, aber ist in Wirklichkeit ein ganz anderes Auto. Wetten, das war's, hat nichts mit Wetten.
Nee, natürlich. Also das, also ich finde auch die, aber natürlich spielt es mit ihrer Erfindung der Show, logischerweise.
Ja, also wir nutzen die Bekanntheit dieser zwei Wörter, Wetten, das aus, und wollen davon selbst profitieren. Es haben genügend andere davon profitiert, jetzt bin ich mal dran.
Und deswegen auch dann Wetten, Spaß?
Ja.
Okay. Ja, mich hat das gewundert, dass Sie da, also so, weil es so ein, es könnte etwas klammrig wirken.
An was das, ist klammrig?
Dass man an so einem, dass man so festhält an einem, an so einem Format. Also, dass man so an einem bestimmten Format so festhält. So habe ich das, dachte ich ja, warum heißt es jetzt so?
Also sehen Sie es doch viel humoriger. Ich bin jetzt 77 Jahre alt und mache im Internet eine Serie, die heißt Wetten, das war's. Mhm. Das ist doch einfach nur lustig.
Aber Sie wissen auch, was ich meine, oder?
Ich weiß, was Sie meinen, aber daran, also ich habe daran nicht eine Sekunde gedacht.
Ah, okay.
Mhm. Also ich sage Ihnen, was das Tolle ist an Wetten, das war's. Mhm. Das ist völlig wurscht, wie diese Sendung heißt. Es ist eine Talkshow mit mir, die etwas hat, was es früher nicht gab. Nämlich eine völlig offene Zeit. Mhm. Ob ich die Sendung 15 Minuten mache oder 2 Stunden, hängt einzig und allein davon ab, wie viel ich ins Netz setze. Ob ich die morgens um 6 beim Fußnägelschneiden gucke oder abends um 8, weil mein Fußballspiel nicht übertragen wird, ist völlig wurscht. Und diese neue Dimension, ein gutes Gespräch zu führen, wann, an welchem Ort auch immer ich will, mhm, das gibt mir eine Freiheit, die ich früher nie hatte. Und deswegen, von mir aus können Sie die Sendung auch Pipifax nennen. Mhm. Ja. Ich kann nur allen empfehlen, wenn Pipifax kommt mit Grönemeyer oder mit Lorenzo, dann gucken Sie zu, denn ich habe mir schon Mühe gegeben, dass das was Anständiges wird.
Der ist total anständig. Sie sagten auch in dem Gespräch mit Jan Böhmermann, dass Sie so ein bisschen neidisch sind auf diese Freiheit, die er jetzt auch hat in der heutigen Zeit.
Ja.
Haben Sie sich mal denn diese Frage gestellt, was wäre denn, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt Jan Böhmermann ist, 37 wäre? Haben Sie das mal so im Gedanken durchgespielt? Wie Sie jetzt anfangen würden, wie Sie jetzt wenn Sie jetzt nachts nicht einschlafen könnten, was dann wäre?
Ich glaube, mit meinem Wissen, was ich mir in der Zwischenzeit angeeignet habe und meiner Beobachtung der Welt, in der wir leben, würde ich mich heute politischer verhalten. Ich habe jahrzehntelang sozusagen mich nicht in die Politik eingemischt. Ich habe im Ausland gelebt, ich habe 40 Jahre in Luxemburg gelebt und habe immer gesagt, ich mische mich nicht in die deutsche Politik ein. Und wenn ich mir heute angucke, was da läuft in Europa, in Österreich, in Berlin, dann könnte ich mir vorstellen, ich kriege eine gewisse Leidenschaft, ein paar Leuten meine Meinung zu geigen.
Und wenn Sie jetzt quasi 37, 38 werden, würden Sie eher die Medien dafür nutzen, um das zu tun? Also mehr Haltung zu zeigen als Unterhaltung?
Das ist so ein Wortspiel, was ich überhaupt nicht mag. Haltung und Unterhaltung, das sind so Wortspiele, die bringen einen nicht weiter. Ich glaube, wenn ich heute die Kraft hätte, die ich zum Zeitpunkt von Wetten, dass hatte, heute errege ich nicht mehr die Aufmerksamkeit wie damals. Also wenn ich aber die damalige Aufmerksamkeit heute noch erregen könnte, dann würde ich mich politisch stärker engagieren.
Aber ganz kurz dazwischen gehen, die Uhr, wir müssen irgendwie jetzt ganz...
Ja, Mensch, ich hab um 17 Uhr das nächste Gespräch in Hamburg. Also, dann machen wir es ganz einfach, die letzten drei.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Also, im Moment stelle ich jeden Tag 2, 3 Fragen zum Internet. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich genau durchschaut habe, was Spotify eigentlich für die Musik bedeutet. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, soll ich viel oder wenig twittern. Alles das, die Beschäftigung mit dem neuen Medium, beschäftigt mich, weil ich nicht native bin, sondern alt und angelernt. Und wenn ich noch eine gewisse Lockerheit dazu entwickle, dann habe ich es leichter.
Die zweite Frage, was möchten Sie gewesen sein?
Gewesen? Friedensengel.
Und die letzte Frage, wir stellen uns vor, ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz. Und Sie dürfen entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von Ihnen dort für eine Woche zu lesen sein wird.
Ein Wort von mir?
Ein Wort oder ein Satz von Ihnen. Könnte auch ein Zitat sein.
Der andere könnte recht haben.
Ja, das finde ich schön. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Alles klar.
Das hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch.
Danke.
Sie haben sich auch viel Mühe gegeben.
Vielen herzlichen Dank. Ich bin. Darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, klar.
Giovanni Di Lorenzo hat in Ihrem Gespräch sich, hat gesagt, einer seiner größten Interview-Wunschgäste ist Helene Fischer.
Ja.
Welches ist Ihre? Welcher Gast wäre bei Ihnen?
Also wir waren mit Grönemeyer schon sehr nah dran. Und ich habe jetzt Uwe Hoeneß demnächst, auf den freue ich mich auch, weil das ist so eine schildernde Person, dass ich mir höchstwahrscheinlich bei dem besondere Gedanken machen muss, wie knacke ich den. Aber da sind wir Kollegen. wir werden uns immer die gleichen Leute wünschen. Die Königin Elisabeth, den Papst, die großen Prominenten, die nie irgendwo hingehen. Es gibt so viele.
Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich freue mich über Kommentare, über Bewertungen, ich freue mich über Gästewünsche. Ich freue mich natürlich auch weiterhin über Instagram-Stories von unterwegs. Also ich mag es immer gerne zu sehen, wo ihr und wann ihr Hotel Matze hört. Vielen herzlichen Dank an Sonos und vielen herzlichen Dank an die FOM Hochschule für den Support. Und jetzt gibt's wie immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Ich habe diese Woche keinen neuen Podcast entdeckt, allerdings einen gehört. Und zwar ist es der Goop-Podcast von meiner großen Heldin, Gwyneth Paltrow. Und die hat Elizabeth Gilbert interviewt. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wie man den Nachnamen ausspricht. Die hat den Bestseller Eat, Pray, Love geschrieben und hat mit Gwyneth darüber gesprochen, wie sie die Angst überwunden hat, dass alle immer gesagt. Und sie hat mit Gwyneth darüber gesprochen, wie sie es geschafft hat, Sätze wie, oh Gott, du wirst ja nie wieder einen großen Roman wie Eat, Pray, Love schreiben können, überwunden hat. Eine sehr, sehr spannende Unterhaltung, fand ich. Ein toller Podcast sowieso. Hört da mal rein. Goop mit Gwyneth Paltrow und Elizabeth Gilbert. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht. Und für alle, die jetzt unterwegs sind, ich hoffe, ihr kommt bald an. Bis nächste Woche Mittwoch. Euer Matze. Tschüss, tschüss, tschüss.